10 Monate saß Michael Ballweg in Untersuchungshaft. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Und manche haben vielleicht fast vergessen, dass gegen den Gründer von Querdenken 711 eigentlich ja immer noch ein Prozess läuft, beziehungsweise beginnt, morgen vor dem Gericht in Stuttgart. Jetzt ist mir Michael Ballweg zugeschaltet. So einen Tag, bevor es nun wirklich losgeht, vor dem Richter, was überwiegt da? Die Erleichterung, dass es jetzt endlich beginnt, dass Sie vielleicht auch Ihre Unschuld beweisen können, oder doch ein bisschen Angst, was am Ende dabei rauskommt?
Nein, es ist tatsächlich die Vorfreude darauf, dass es jetzt weitergeht. Man blockiert mich ja nach wie vor. Also mein Vermögen ist ja immer noch beschlagnahmt oder alles ist noch beschlagnahmt seit dem 29.06. Und das Ganze darf jetzt ja auch ein Ende finden. Und ich bin sehr optimistisch, dass es gut für mich ausgeht.
Sie sind ja angeklagt und das wirkt fast surreal. Ich glaube, 9.500 Fällen von Betrug, da es jetzt tatsächlich schon ein bisschen her ist. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz erklären, was wirft Ihnen die Staatsanwaltschaft denn genau vor?
Ja, also ich will es korrigieren. Es ist versuchter Betrug, versuchter untauglicher Betrug inzwischen. Und dazu kommt dann noch die versuchte Steuerhinterziehung, weil ich aus dem Gefängnis meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben habe. Also ein sehr surreales Bild. Ich will zu den Vorwürfen auch gar nicht mehr sagen jetzt, weil ich habe ein tolles Anwaltsteam, was für mich arbeitet. Und wir haben uns dort abgestimmt, dass wir die Arbeitsteilung so machen, dass ich gerne darüber berichte, wie geht es mir persönlich jetzt in diesem Umfeld und wie lebe ich gerade, aber dass die Anwälte sich auf die strategische Kommunikation fokussieren.
Dann wollen wir zu diesem Thema auch mit den Anwälten sprechen. Nicht heute, nicht jetzt, aber in den kommenden Tagen. Aber erlauben Sie mir die eine Frage noch. Sie sind trotzdem zuversichtlich, dass am Ende ein Freispruch steht.
Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass also die Wahrheit ist ja eine Tochter der Zeit. Das Schöne ist, sie kommt immer ans Licht. Das sehen wir jetzt ja auch mit den RKI-Files und dass die Querdenker sozusagen von Anfang an recht hatten. Ich habe nichts Unrechtes getan. Im Gegenteil, ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Grund- und Freiheitsrechte verteidigt werden. Dass ich mit so viel Gegenwind aus der Politik und von der Medienseite rechnen musste, das sei meiner Naivität geschuldet oder meinem Optimismus, den ich ja seit 2020 habe, dass ich in dieser großen Veränderungsphase, in der wir jetzt gerade sind, auch meinen Teil beitragen kann. Und deshalb bin ich gut gelaunt, sehr optimistisch und ich habe ja auch am 3.8. dieses Jahr in Berlin auch wieder eine große Demonstration gemacht. Das heißt, ich lasse mich auch von den Repressalien wenig beeindrucken, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle in uns hören und uns überlegen, was ist uns im Leben wichtig und dann auch für unsere Grundsätze einstehen. Und meine Grundsätze sind ganz klar. Ich lasse mich nicht von einem übergriffigen Staat immer weiter einschränken und da müssen wir uns als Bürger auch dagegen wehren.
Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, jedenfalls länger unterhalten haben, das war unmittelbar nach dem Ende dieser Untersuchungshaft, haben Sie gesagt, diese Zeit war eigentlich gar nicht so schlimm. Sie haben viel meditiert, Sie haben in gewisser Weise Abstand gewonnen, auch wieder zu sich gefunden. Wie ist es Ihnen ergangen in diesen fast 1,5 Jahren seitdem? Sind Sie jetzt wieder ein rastloser Mensch geworden oder haben Sie diese Ruhe auch für sich behalten können?
Also ich habe die Ruhe für mich behalten können. Ich sage ja, ich lasse mich da wenig beeindrucken davon. Das Leben schmeißt einem halt Abenteuer vor die Füße. Und dann kann man sich überlegen, will ich das Abenteuer annehmen oder will ich sagen wir mal, emotional damit so umgehen, dass ich darunter leide. Ich habe mich immer jetzt beschlossen, die Abenteuer anzunehmen, die das Leben im Moment bietet. Und ja, Ironie der Geschichte ist, ich wollte ja 2020 eine Weltreise machen, eigentlich mit dem Rucksack, natürlich mehr Asien und weiter weg, weniger jetzt Deutschland und Europa. Im Moment bereise ich Europa, weil ich eben im Gefängnis natürlich auch viele Einladungen bekommen habe, die nicht nur in Deutschland liegen. Und von daher mache ich eigentlich das, was ich jetzt 2020 machen wollte, eben auf andere Weise, entdecke viele schöne Orte. Und ja, man muss natürlich sagen, es nervt jetzt durch den Gerichtsprozess ein Stück weit gelähmt zu sein. Das ist ja das, was man mir nehmen möchte, meine Handlungsfreiheit, indem man mich so einschränkt, dass man mich eben zu Dingen zwingt und auch auf Spielfelder zwingt, auf denen ich gar nicht unbedingt sein möchte. Also ich kann mir jetzt natürlich Besseres vorstellen als 70 Tage vor Gericht zu verbringen. Das sind ja nicht nur 70 Tage vor Gericht, sondern man muss ja einen Tag vorher anreisen, man muss den Gerichtsprozess vorbereiten, man muss das ganze Thema nachbereiten, weil wir es ja natürlich auch entsprechend dokumentieren. Also wir haben eine extra Webseite dafür gemacht, auf querdenken-711.de, wo man auch die Prozessdokumentation verfolgen kann. Und natürlich müssen wir auch wach sein in der Form, dass wir haben es ja jetzt erlebt, was da in Thüringen passiert ist. Da hat das Gericht dann die Tatsachen doch etwas anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. Also da müssen wir sehr wachsam sein, dass der Prozess sauber dokumentiert wird. Und es ist einfach viel Arbeit. Und natürlich arbeite ich gerne, aber noch lieber arbeite ich an Themen, die zur Veränderung führen, die das Neue schaffen und weniger, die sich so auf dieses alte Spielfeld konzentrieren.
Wenn Sie sagen, dieser Prozess muss genau dokumentiert, muss genau beobachtet werden. Ich weiß, das ist jetzt fast wieder ein bisschen eine juristische Frage, aber da muss ich natürlich nachhaken. Befürchten Sie einen politischen, vielleicht sogar einen Racheprozess?
Ja, also dass dieses Thema politisch emotional sehr aufgeladen ist, das wissen wir ja. Und ich befürchte jetzt nicht einen Racheprozess oder einen, wie soll ich sagen, dass da, ich sage, ich habe einfach gelernt in den letzten 4 Jahren, ich habe meine Naivität ein bisschen nach hinten gestellt und habe gesagt, man muss auch manchmal vorausdenken, was könnte alles passieren. Das ist ja so dieses Thema, ein bisschen strategisch arbeiten. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass vielleicht wissen das viele Zuhörer ja auch nicht. Also in Strafprozessen in Deutschland ist es so, dass nicht protokolliert wird, die Zeugenaussagen, sondern da wird das protokolliert, was das Gericht verstanden hat. Und da muss man eben sehr gut aufpassen, dass die Dinge richtig protokolliert werden. Ich habe in meiner Haftzeit in der JVA sehr viele Prozessinterne natürlich erfahren von Mitgefangenen. Und da war immer ein großes Risiko, dass eine Zeugenaussage dann doch auch falsch protokolliert wurde. Und deshalb sind diese Prozessbeobachter eben so wichtig, damit die Anwälte dann auch darauf reagieren können.
Sie sagten, die Wahrheit ist auch immer eine Tochter der Zeit. Man könnte auch sagen, sie ist in gewisser Weise ein Ergebnis des Zeitgeistes, auch der politischen und auch historischen Betrachtung. Die ist heute ein wenig anders, als sie vielleicht vor 1, 2 Jahren war oder als sie 2020 war. Wir wissen, dass ein Gericht, ich glaube in Osnabrück, erstmals die RKI-Files in ein Urteil mit hat einfließen lassen. Wir haben diese Protokolle jetzt, wir haben die Protokolle des Corona-Krisenstabes. Sehen Sie, dass die öffentliche Stimmung, die öffentliche Meinung mit Blick auf Corona sich ändert, dass Sie quasi nicht nur vor sich wissen, wir haben Recht gehabt, sondern dass Ihnen die Öffentlichkeit, die ja keineswegs immer auf Ihrer Seite war, jedenfalls mehrheitlich jetzt auch stärker zustimmt?
Also ich denke zumindest, dass viele Menschen nachdenklich geworden sind jetzt im Nachgang und man spricht ja auch mit vielen, die sich haben impfen lassen, die gedacht haben, gehofft haben, sie können sich durch dieses sagen wir, Präparat ein Stück Freiheit wieder erkaufen, dass die das im Moment viel, viel kritischer sehen. Und das kann uns natürlich hoffnungsvoll stimmen für eine eventuelle Wiederholung. Es wird ja schon immer wieder angekündigt von den Akteuren, die es auch damals gemacht haben. Weiß nicht, ob wir hier auf YouTube sind, deshalb sage ich es jetzt einfach mal neutral. Die haben ja schon wieder angekündigt, es kommt auf jeden Fall wieder eine Pandemie. Ich glaube nicht, dass so viele nochmal mitmachen und das stimmt mich doch hoffnungsvoll. Und es darf uns auch alle, die früh aufgestanden sind, hoffnungsvoll machen, dass wir doch eine große Wirkmacht hatten, weil am Ende waren wir sehr erfolgreich. Wir haben den Plan durchkreuzt. Wir haben viele Themen gestoppt. Wenn ich natürlich nach Österreich gucke, mit dem Thema E-Impfpass und so weiter, da sieht man, dass diese Agenda weiter gnadenlos verfolgt wird und dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Da müssen wir auch realistisch sein. Es ist ein Marathon, deshalb brauchen wir auch immer wieder unsere Pausen. Müssen gucken, dass wir uns nicht komplett verbrennen, dass wir dann eben auch handlungsfähig und wirkfähig bleiben.
Und ich glaube, Ihre Äußerung, ich weiß nicht, ob wir bei YouTube sind, also sogenannte medizinische Fehlinformation, zeigt uns auch irgendwo, wo wir noch stehen. Sie haben
Ja.
hingewiesen auf Ihre Demonstrationen. Sie sagen, Sie sind immer noch quasi dabei, wenn es über den oder gegen den übergriffigen Staat geht. Tatsächlich muss ich sagen, vom politischen Akteur Michael Ballweg hatte ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren relativ wenig gehört. Was haben Sie politisch gemacht? Sind Sie irgendwo organisiert? Sind Sie Einzelkämpfer? Planen Sie vielleicht wieder etwas?
Ja, man muss natürlich sehen, also wenn man aus dem Gefängnis rauskommt, das ganze Vermögen und alle Firmen sind beschlagnahmt, dann dauert es einfach ein bisschen, bis man wieder handlungsfähig ist. Mir ist ja dieses Thema Veränderung ganz wichtig, weil wenn wir uns nicht alle selbst verändern und einfach auch sagen, in all den kleinen Dingen, wir machen nicht mehr mit, egal ob es die Überlegung ist, bezahle ich wieder mit Bargeld, verteidige ich meine Privatsphäre im Internet besser, gebe ich meine Energie noch an diese Großkonzerne ab oder schaffen wir uns eben eigene Ökosysteme. Da kann ich nur berichten, also wir arbeiten viel im Hintergrund. Es ist ja auch immer wichtig, dass eine, ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit der Parteien. Wir sind ja eine außerparlamentarische Bewegung. Ich setze meine Hoffnung nicht in Parteien, sondern ich setze meine Hoffnung in die Parallelstrukturen, die Menschen aufbauen, die sich unabhängig machen von den bestehenden Systemen, die sich handlungsfähig halten. Und von daher gibt es für mich gerade, sag mal, an der vorderen Front, an der politischen Ebene gar nicht so viel zu tun, sondern ich lasse mich jetzt überraschen, ob sich, sag mal, durch die Wahlen noch was verändert, wenn jetzt andere Parteien vielleicht auch in die Regierungsverantwortung kommen, oder ob es doch jetzt die nächste Stufe dann dieses Wachwerdens auch ist, dass wir sagen, wir müssen uns wieder mehr auf unsere eigene Wirkmacht fokussieren und können eben nicht selbstbestimmt leben, indem ich sage, ich gehe alle 4 Jahre zur Wahl und ich verlasse mich darauf, dass jemand anders wird es für mich schon richten. Also das war nie mein Leitsatz. Für mich war immer klar, ich muss selber die Ärmel hochkrempeln und muss was tun und muss mich verändern, damit sich dann auch mein Umfeld verändern kann.
Stichwort Parteien, der Name Michael Ballweg hat natürlich einen Klang. Mich würde es einfach persönlich interessieren. Hat mal irgendeine Partei Sie angesprochen und gesagt, willst du nicht so unser Kandidat werden, vielleicht für den Landtag, auch weil man sich damit natürlich Prozente erhofft?
Also es gab mal ganz früh die Intention, aber nachdem jetzt ganz klar ist und nachdem ich das auch immer repetitiv wiederhole, dass wir eine außerparlamentarische Bewegung sind und dass wir natürlich, also wir arbeiten alle gemeinsam, wir reden auch mit allen, das ist ja auch die Idee von Querdenken. Und dort, wo es Synergien gibt, unterstützen wir natürlich und arbeiten wir zusammen. Man hat es ja auch auf der Demonstration in Berlin gesehen, es waren dieses Jahr erst das erste Mal auf einer Querdenken-Demonstration auch ganz viele Infostände von Parteien, die da sein wollten und die sich beteiligen wollten. Ich glaube, dass dieses Prinzip Kooperation ein ganz wichtiges ist. Man versucht uns ja immer zu spalten in der Form, in der man Konkurrenz denken fördert und dieses Kooperative nach außen nimmt. Ich war ja auch dieses Jahr das erste Mal bei Auf 1, habe dort wunderbare Gespräche geführt. Ich achte halt sehr genau darauf, wo kann ich meine Energie einbringen, was kann ich gut. Ich glaube, ich habe ein Organisationstalent. Ich weiß, dass ich gut IT kann. Ich glaube, dass man da, und da kann ich im Moment am besten dazu beitragen, zu dieser Veränderung, indem ich eben auch den neuen Medien, den Leitmedien helfe, dort ihre Strukturen zu verbessern.
Was glauben Sie, wie wichtig sind diese neuen, diese alternativen oder wie ich lieber sage, freien Medien? Denn in den Mainstream-Medien ist ja auch Querdenken und ist die ganze Bewegung, für die Querdenken ja mittlerweile ein Synonym ist, ja im Grunde zur, ich sag's mal ganz krass, zur Nazi-Bewegung umgelogen worden.
Ja. Naja, also es wurden die politischen Instrumente ausgepackt, die ich vorher auch nicht kannte. Hätte man sich die Demos der Friedensbewegung aus 2014 angeguckt und gesehen, was ist da passiert, hätte man ahnen können, was auf jemanden zukommt. Ich glaube, wir dürfen die Leitmedien gar nicht mehr so ernst nehmen, weil sie haben ihre Wirkmacht tatsächlich verloren und sie kämpfen im Moment um ihre Bedeutung, sondern wir dürfen uns viel mehr, und da muss ich auch natürlich auf eins positiv erwähnen, über unsere Riesenreichweite freuen, die dort entstanden ist. Man versucht ja, oder es ist ja der Politik auch bewusst. Ich meine, Söder will Telegram verbieten, andere Politiker auch. Man versucht es mit den Kontenkündigungen. Also ich sage mal, das, was mir passiert ist, dass man mich versucht, handlungsunfähig zu machen, indem er eben Vermögenswerte beschlagnahmt. Wir haben ja auch das Magazin, bei dem Sie früher gearbeitet haben, hatte ja auch da mit Repressionen zu rechnen, hat jetzt glücklicherweise gewonnen. Ich vermute mal aber, dass natürlich die Vermögenswerte und andere Dinge nach wie vor nicht freigegeben sind. Das heißt, man versucht, diesen Prozess zu verlangsamen, dadurch, dass man eben die Akteure dann ja ins Gefängnis sperrt, Konten kündigt, Beschlagnahmungen macht. Es verlangsamt den Prozess. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen. Wir werden, je besser wir kooperieren, je besser wir uns vernetzen, desto mächtiger, wirkmächtiger werden wir auch. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges Instrument, das man nicht vergessen darf und nicht immer darauf fokussieren, ich muss jetzt in den Leitmedien positiv erscheinen, weil ich sage mal so, wenn die Leitmedien mal positiv über uns schreiben, dann haben sie uns angepasst und nicht wir sie. Und dann haben wir, glaube ich, unseren Kern verloren, für das wir stehen. Deshalb sollten wir fröhlich und frei an diesen neuen Konzepten weiterarbeiten und uns da auch nicht beirren lassen.
Mit der Tochter Wahrheit haben wir ja schon angefangen. Kommen wir gegen Ende nochmal auch zu anderen Kindern. Querdenken als Anti-Corona-Bewegung ist sicher ein zunächst einmal abgeschlossenes Kapitel, aber nicht die außerparlamentarische Opposition, die Straßenproteste. Die gab es nach Kriegsbeginn. Da gab es eine, wenn auch aus meiner Sicht zu klein gebliebene Friedensbewegung. Wir hatten jetzt die Bauernproteste im vergangenen Winter. Keine von denen beruft sich direkt auf die Tradition von Querdenken. Und doch, sage ich mal, steht der Elefant natürlich immer im Raum. Sind das aus Ihrer Sicht Fortsetzungen dessen, was Sie auch in Stuttgart mit begonnen haben?
Ja, absolut. Und es sind immer diese Themen dort, wo der Staat zu übergriffig wird, dass der Einzelne dann sagt, jetzt das lasse ich mir nicht mehr bieten, damit bin ich nicht mehr einverstanden. Dort fängt es ja an. Und dann haben ja die Bauernproteste ähnliche Diffamierungen erlebt, wie wir. Und da gab es dann bestimmt auch viele, die sich gewundert haben, was passiert da eigentlich, weil eigentlich wird uns doch erzählt, in einer Demokratie ist wichtig, dass der Bürger natürlich auch seinen Unmut äußern darf. Er darf ihn natürlich nicht zu den großen Themen äußern, das haben wir jetzt gelernt, sondern nur zu den, solange wir das uns zugewiesene Spielfeld nicht verlassen, dann dürfen wir das natürlich klein für mehr Kita-Plätze, für mehr Mindestlohn, was weiß ich, aber die großen Themen, ich will es auch noch richtig stellen, also Querdenken war von Anfang an eine Grundrechtebewegung, und es ist auch die außerparlamentarische Bewegung, die sich für die Grund- und Menschenrechte einsetzt, und damit haben wir halt einen großen gemeinsamen Nenner, natürlich mit allen, die daran arbeiten. Und das wird die Herausforderung jetzt sein für die nächsten Monate und Jahre, dort die Vernetzung weiter eben voranzutreiben und auch weiter zusammenzuarbeiten. Weil ich sage mal, für das Thema Grundrechte und für das Thema Frieden stehen, glaube ich, alle Menschen, da können alle zustimmen. Und wir sollten uns dann nicht über die kleinen anderen Themen, es gibt auch große andere Themen, man muss sich nicht in allen Themen einig sein. Wir müssen nicht 100% den gleichen Lebensentwurf haben, aber solange wir daran arbeiten, dass wir in eine freiheitlichere Gesellschaft kommen oder in der freiheitlichen Gesellschaft, die wir vielleicht in den 80er Jahren hatten, dahin wieder zurückkommen, ist es doch ein schönes gemeinsames Bild, an dem wir arbeiten können. Und an den anderen Themen, wo wir vielleicht unterschiedliche Auffassungspunkte haben, da können wir uns ja auch reiben und streiten, also streiten im positiven Sinne. Nicht, dass man sich die Köpfe einschlägt, sondern auch dieses Thema ist ja ein wichtiges, glaube ich, was wir in den letzten 4 Jahren gelernt haben. Wir müssen wieder miteinander lernen, wieder richtig zu streiten, miteinander zu reden, Argumente auszutauschen und dann eben Antithese, Synthese letztendlich zu einer Lösung kommen, die für alle passt.
Sagt Michael Ballweg mit einem Blick nach vorne, genau die Richtung, in die wir wohl auch alle schauen sollten. Herzlichen Dank und viel Kraft für den nun morgen beginnenden Prozess.
Vielen lieben Dank.